SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Thema heute.
Einmal lebenslang und einmal Bewährung. Die Urteile im Mordfall Walter Lübcke mit Jürgen Kurt. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann, was ich Herrn Lübcke angetan habe, was ich der Familie Lübcke angetan habe. Ich empfinde jedes Wort, was ich dazu sage, als heuchlerisch. Das hat heute der Mann gesagt, der den früheren Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen hat. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat den Rechtsextremisten Stefan Ernst zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der Mitangeklagte Markus H. kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Die Familie von Walter Lübcke weiß noch nicht, ob sie die Urteile akzeptiert. Ihr Sprecher Dirk Metz.
Die Familie wollte mit ihrer Nebenklage auch ein Zeichen setzen gegen Hass und Gewalt, gegen eine sprachliche Verrohung in unserer Gesellschaft, die dann dazu führt, dass aus Worten Taten geworden sind.
Einmal lebenslänglich, einmal Bewährung. Dass es zu solch unterschiedlichen Urteilen kommt, liegt daran, dass letztendlich nicht geklärt werden konnte, was genau in der Tatnacht passiert ist. Das sagt SWR1-Reporter Heiko Schneider.
Es ist ja so, in diesen 44 Verhandlungstagen hat Stefan Ernst insgesamt 3 verschiedene Versionen der Tat präsentiert. Einmal hat er ausgesagt, dass Markus H. mit ihm auf dem Anwesen der Lübkes war. Einmal hat er erklärt, er sei alleine gewesen. Wie genau die Tat abgelaufen ist, das ist also nicht ganz klar. Deshalb ja auch der Hinweis des Gerichts, es ist nicht sicher, dass Markus H. am Mord beteiligt war. Deshalb eben für ihn in diesem Punkt der Freispruch. Aber dass Stefan Ernst Walter Lübcke ermordet hat, zumindest daran gibt es nach Ansicht des Gerichts keine Zweifel.
Aber inwieweit der Mitangeklagte Markus H. den Täter angestiftet hat, ob er in der Mordnacht dabei war, das ist unklar. Also im Zweifel für den Angeklagten bedeutet eine Bewährungsstrafe wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Ob Familie Lübcke die Urteile akzeptiert, das will sie in Ruhe entscheiden. Fest steht schon jetzt, der Fall Lübcke ist noch nicht abgeschlossen. Das Behördenversagen will ein Landtagsuntersuchungsausschuss aufklären. Nancy Faeser ist SPD-Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag.
Ich glaube, jetzt ist dann die Politik auch gefragt, weiter aufzuklären, zu fragen, wie konnte es denn dazu kommen, dass Markus H. beispielsweise so viel Waffen besitzen konnte? Wie konnte das durchlaufen? Was ist die Frage überhaupt der Verantwortung auch des Staates noch bei diesem furchtbaren Akt? Denn wir müssen uns ja schon fragen, wie so ein Täter wie Stefan Ernst so lange durch die Sicherheitsbehörden laufen konnte, nicht mehr unter Beobachtung war, obwohl er strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und sogar verurteilt wurde.
Der Untersuchungsausschuss soll das Behördenversagen aufklären. Bislang gibt es allerdings kaum Unterstützung vom Verfassungsschutz und den Behörden, sagt Faeser.
Sehr mäßig, muss ich leider sagen. Der Untersuchungsausschuss ist ja letzten Sommer eingesetzt worden und die sind noch nicht so weit gekommen, leider. Auch hier fehlt es an der notwendigen Kooperation. Das ist ein besonderes Ärgernis, weil ja gerade dieser Mord uns alle ja persönlich auch sehr bewegt hat. Dr. Walter Lübcke war ein Landtagskollege von uns allen. Wir kannten ihn alle persönlich. Und da ist es natürlich besonders ärgerlich, wenn man dann merkt, dass der Aufklärungswillen von allen Seiten vielleicht nicht ganz so groß ist, wie man erwartet hatte. Das wird jetzt eine ganz maßgebliche Rolle spielen, dass wirklich alle Akten auf den Tisch kommen, dass aufgeklärt wird, wie es dazu kommen konnte, dass die Behörden Stefan Ernst aus dem Blickfeld verloren haben. Und worum es natürlich auch geht, ist um das gesamte rechtsextremistische Umfeld. Wie waren die Unterstützungsleistungen für Ernst, für Hartmann? Wie konnten die sich so stark radikalisieren, dass es zu diesem furchtbaren Mord kommen konnte?
Nach den Urteilen im Mordfall Lübcke bleibt noch viel aufzuklären. Demokratische Werte sind unsterblich. Das stand auf Transparenten von Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude des Oberlandesgerichts Frankfurt. Das wird die Familie von Walter Lübcke freuen, vor allem seine Witwe und seine beiden Söhne. Die waren an nahezu jedem Prozesstag dabei. Sie wollten, dass der Mörder ihres Ehemanns oder Vaters ihnen ins Gesicht schauen muss. Dirk Metz ist der Sprecher der Familie und hat die Hinterbliebenen die letzten Monate begleitet. SWR1-Moderator Michael Lug hat mit ihm gesprochen.
Mit welchen Gefühlen blicken Sie jetzt auf diesen Tag heute, Herr Metz?
Ja, es sind 7 lange Monate. 7 schwierige Monate, viele, viele Stunden, die wir mit der Familie zusammengesessen haben, der Anwalt und ich. Und es sind eigentlich immer dieselben Themen. Die Familie wollte in diesem Prozess erfahren, wie die letzten Sekunden im Leben von Walter Lübcke gewesen sind, ob er noch sich gewehrt hat, ob es noch ein Gespräch gegeben hat. Für eins bin ich sehr, sehr froh, dass es gelungen ist, in diesem Prozess die Sicht auch von Opfern deutlich zu machen. Es wird vielfach geguckt, was ist mit Tätern, hatten die eine schwere Kindheit, warum haben sie was gemacht, was man nicht machen darf. Und hier ist es doch gelungen, insbesondere auch durch das Auftreten der Familie im Gericht, dass auch der Blick auf diejenigen offen geblieben ist, die letztlich auch Opfer und Leidtragende einer so schrecklichen Tat sind.
Die Familie von Walter Lübcke war bei fast jedem der 40 Prozesstage dabei. Warum hat sich die Familie immer wieder dieser Situation ausgesetzt?
Also man muss dazu sagen, die Familie ist unheimlich stark. Sie halten sich auch gegenseitig. Eine außerordentlich starke Frau mit ihren beiden Söhnen. Sie wollten ein Zeichen auch gegen Hass und Gewalt setzen. Sie wollten wissen, was ist dort in dieser Nacht bei uns auf der Terrasse passiert. Aber sie wollten auch ein Zeichen setzen, indem sie den Angeklagten immer wieder in die Augen gucken. Wollten sie ein Zeichen setzen dafür, dass man Hass und Gewalt sich nicht beugen darf. Also durchaus auch eine Botschaft in unsere Gesellschaft insgesamt.
Stefan E. hat die Tat zugegeben. Als das Video mit seinem Geständnis im Gericht gezeigt worden ist, hat er angefangen zu weinen. Wie hat die Familie darauf reagiert?
Sie hat das zur Kenntnis genommen. Sie hat auch das Geständnis, das dann ja sehr ausführlich und auch sehr präzise gewesen ist im Gericht und bei dem er sich dann ja auch entschuldigt hat, das hat sie, ich sage jetzt einfach, das hat sie zur Kenntnis genommen. Ich glaube, mehr ist dazu auch heute nicht zu sagen, weil man kann so eine Tat nicht vergessen machen. Man kann auch nicht die Zeit zurückdrehen. Es wird für die Familie ja nie mehr so werden wie vorher. Es wird keinen Tag mehr geben, an dem man nicht darüber nachdenkt. Die Familie wohnt weiter ja in dem Haus. Die Terrasse ist die Terrasse, auf der der Vater und Ehemann erschossen worden ist. Das wird man ja nie ausblenden können.
Glauben Sie, dass das Urteil heute eine Chance für die Familie ist, ein Stück weit zumindest abzuschließen mit dieser Tat?
Das glaube ich schon. Die Familie, mit der ich ja viele, viele Stunden auch darüber gesprochen habe, wie kann das Urteil ausgehen, wie kann es auch danach weitergehen. Das glaube ich schon, dass es die Möglichkeit gibt, insbesondere weil das Leben ja auch für diese Familie weitergeht. Da gibt es drei Enkel. Ein Enkelkind ist im vergangenen Jahr dazugekommen. Da muss das Leben ja weitergehen. Enkel bringen, die bringen auch Spaß und gute Laune ins Haus. Die wollen auch beschäftigt werden. Ich muss sagen, ich wünsche der Familie in der Tat, dass sie abschließen, ist der falsche Ausdruck, aber dass sie damit umgehen kann und dass sie in der Tat auch weiß, dass das Leben weitergehen muss, auch nach einem so schrecklichen Ereignis.
Das schreckliche Ereignis, der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, hat im Sommer 2019 ganz Deutschland geschockt.
Es geht um einen Anschlag gegen uns alle, gegen diesen freiheitlichen Staat.
Bundesinnenminister Seehofer vor anderthalb Jahren. Was waren die Konsequenzen des Mordfalls Lübcke? Auch wir haben damals in SWR1 über Hass- und Drohmails an Politiker und Amtsträger bei uns in Rheinland-Pfalz berichtet. Was hat sich seit dem Sommer 2019 verändert? Sebastian Fiedler ist Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Frank Jentscher hat mit ihm gesprochen.
Der Hass ist ja nicht weniger geworden, Herr Fiedler. Hat die Polizei inzwischen bessere Möglichkeiten, gegen Bedrohungen und Hetze vorzugehen?
Ja, das ist ein breites Feld und es hat sich in der Tat seit diesem wirklich krassen Negativhöhepunkt in dieser Entwicklung durchaus einiges getan. Das muss man schon sagen. Es hat ein paar Gesetzgebungsinitiativen auf Bundesebene gegeben. Also so kann man zum Beispiel mit den Mitteln des Strafrechts künftig Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ein wenig besser schützen, in Anführungszeichen zumindest die Täter besser verfolgen. Es gibt eine große Diskussion zu einem Gesetzespaket Hass und Hetze. Da geht es um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also um Hass und Hetze im virtuellen Raum. Da werden wir neue Strukturen schaffen beim BKA mit 300 zusätzlichen Stellen, die dann anschließend dazu führen, dass wir mehr Fälle zu bearbeiten haben. Dafür haben wir zwar nicht genug Leute, aber auf der anderen Seite ist es durchaus wichtig, genau das Ernste anzugehen.
Was ist mit technischen Voraussetzungen? Sind die auch besser geworden?
Ja, also im Laufe der Zeit und je nachdem, über welches Bundesland wir gerade sprechen. Also natürlich wird jetzt gerade in der Pandemiephase deutlich, an welchen Stellen und in welchen Dienststellen wir die Notwendigkeit haben, eigentlich mehr Notebooks oder sogenannte VPN-Tunnel zur Verfügung zu haben, wo die Bandbreite nicht so gut ausgestattet ist. Das steht aber nicht in direktem Zusammenhang jetzt zu der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität, würde ich sagen.
Ist die Polizei nach dem Mord an Walter Lübcke hellhöriger geworden, wenn Menschen von rechts bedroht werden?
Ich glaube, nicht nur die Polizei, sondern vor allen Dingen ist die Politik hellhöriger geworden, weil ich ebenfalls wahrgenommen habe, dass wir seitdem in der öffentlichen Debatte viel intensiver uns über diese Fragen ausgetauscht haben. Ich hatte exemplarisch schon darauf hingewiesen, wir haben neue Gesetzgebungsvorhaben. Wir haben durchaus viele Maßnahmen, die dringend erforderlich sind, besprochen. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, je nach Zählart, dass wir ja so um die 200 Tote schon nach dem Krieg zu beklagen haben, die auf das Konto rechtsmotivierter Täter gegangen sind. Also insoweit ist es ein negativer Höhepunkt, aber leider viel zu viele Fälle. Also das Thema, ich würde mich da der Einschätzung des Generalbundesanwaltes anschließen, dass das Thema Rechtsextremismus so ziemlich die größte Bedrohung des demokratischen Rechtsstaates ist.
Wo liegt denn eigentlich die Schwelle, wenn aus einer unverschämten Mail dann auch eine Straftat wird?
Das kann man so pauschal wirklich sehr, sehr schwer jetzt erläutern. Aber ich nenne vielleicht ein paar plakative Beispiele. Wenn jemand tatsächlich mit dem Tode bedroht wird, und das kommt häufig vor, dann ist hier an dieser Stelle zum Beispiel eine Straftat gegeben. Wenn jemand beleidigende, verleumderische Inhalte zum Besten gibt, dann ist es ebenfalls der Fall. Und da haben wir jetzt künftig eine Meldepflicht der Provider. Es gibt noch Diskussionen, weil Facebook und Co. sich auf den Standpunkt stellen, ihre Daten lägen in Irland und wir müssten hier erstmal Rechtshilfe stellen. Das würde ich so nicht gelten lassen. Aber jedenfalls will ich zum Ausdruck bringen, da tut sich was und wir werden in der Zukunft mehr dieser Fälle zu bearbeiten haben. Und ich hoffe auch, mehr Täterinnen und Täter tatsächlich in der realen Welt vor Gericht bringen können.
Mehr Ermittler im Einsatz, bessere Gesetze. Ist das genug, um die Bedrohung zu begrenzen? Staatliche und polizeiliche Maßnahmen sind ja das eine. Aber reicht das? Was kann und muss jeder Einzelne tun?
Ja, jeder Einzelne sollte sich überlegen, ob er auf rechte Erzählstränge, die ja insbesondere im virtuellen Raum unterwegs sind, tatsächlich so reinfällt, weil wir natürlich das als wesentliches Problem wahrnehmen, dass sehr viel angeheizt wird, nicht nur in den klassischen Plattformen, sondern auch, wenn ich an Jugendliche denke, auf Gaming-Plattformen und ähnlichen Dingen, also in vielen Kommunikationskanälen. Da sollten Eltern auf die Jugendlichen Acht geben, wo sie sich gerade so rumtreiben, und man sollte tatsächlich seinen eigenen Tonfall vielleicht auch in der virtuellen Welt ein Stück weit überprüfen.
Der Mord an Walter Lübcke hat gezeigt, es läuft was falsch bei unseren Sicherheitsbehörden und vor allem beim Verfassungsschutz. Es war Eins-Reporter Michael Götschenberg.
Die Bekämpfung des Rechtsextremismus ist seitdem erklärtermaßen Priorität Nummer 1. Nach der Ermordung von Lübcke taten die Anschläge von Halle und Hanau ein Übriges, um das deutlich zu machen. Das wirkte sich auch auf die Sicherheitsbehörden aus. Nachdem 2015 bis 2017 vor allem für die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus hunderte zusätzliche Stellen geschaffen wurden, wurden sie nun für den Kampf gegen den Rechtsextremismus bewilligt. Sowohl beim Bundeskriminalamt als auch beim Verfassungsschutz. Auch methodisch gab es erhebliche Veränderungen innerhalb des Sicherheitsapparats. Auch hier hieß es nun, vom durchaus erfolgreichen Kampf gegen den islamistischen Terrorismus lernen. Konkret, mehr Gefährder in der rechtsextremen Szene identifizieren und sie immer neu in ihrer Gefährlichkeit bewerten.
Das ist das Modell, was wir im Bereich Islamismus haben, das übertragen wir auf den Bereich Rechts,
erklärte Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamts. Denn während mehrere hundert Islamisten als Gefährder eingestuft waren, also als Personen, denen man zutraut, dass sie Anschläge verüben wollen, waren es im Bereich Rechtsextremismus nur ein paar Dutzend. Und das, obwohl der Verfassungsschutz über 12.000 Rechtsextremisten für gewaltorientiert hält. Gleichzeitig geht es darum, über so identifizierte Schlüsselfiguren auch relevante Netzwerke zu erkennen.
Wir müssen insgesamt die Einzeltäter, aber auch die Netzwerke stärker kontrollieren,
betont Thomas Haldenwang, Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz. Eigentlich wäre das schon die Konsequenz gewesen, die man aus dem NSU-Debakel hätte ziehen müssen. Das rechtsextreme Trio konnte jahrelang aus dem Untergrund unbehelligt morden.
Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten, heute gab es die Urteile. Einmal lebenslänglich für den Täter und einmal anderthalb Jahre auf Bewährung für den Mitangeklagten. Beide sind Rechtsextremisten. Der eine, Stefan E., hat geschossen, der andere, Markus H., hatte die Waffen. Über das Urteil im Lübcke-Prozess, SWR1-Reporter Frank Angermund.
Laut Urteil hat Ernst Walter Lübcke 2019 wegen dessen liberaler Haltung in der Flüchtlingspolitik erschossen. als Einzeltäter. Das Gericht hat außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt, sagt Gerichtssprecherin Gundula Fehns-Böhr.
Der Mord wurde, wie das Gericht gesagt hat, ja heimtückisch begangen und auch aus niedrigen Beweggründen. Im Rahmen der niedrigen Beweggründe war berücksichtigt worden, dass sich die Tat ganz explizit gegen einen Repräsentanten unseres Staates gerichtet hat und aus ausländerfeindlichen Motiven geschah.
Der Mitangeklagte Markus H. ist dagegen zu 1 Jahr und 6 Monaten auf Bewährung verurteilt worden, wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord ist er freigesprochen worden. Während Markus H. im Gerichtssaal erleichtert gewirkt hat, hat die Witwe von Walter Lübcke immer wieder ihren Kopf gesenkt. Dirk Metz, Sprecher der Familie Lübcke.
Das Urteil gegen den zweiten Angeklagten ist für die Familie dagegen außerordentlich schmerzlich, weil sie wissen, dass die Familie der festen Überzeugung ist, dass beide Angeklagte gemeinsam in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni in Istar gewesen sind.
Doch für das Gericht konnte im Verfahren nicht zweifelsfrei belegt werden, dass Markus H. von den Plänen des Hauptangeklagten gewusst hat und auch nicht, dass er mit am Tatort war. Im Zweifel für den Angeklagten. Oberstaatsanwalt Kilmer hat bereits angekündigt, in Revision zu gehen. Er hatte für Markus H. 9 Jahre und 8 Monate Haft gefordert. Stefan Ernst ist zwar zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden, doch in einem weiteren Anklagepunkt hat es einen Freispruch gegeben. Laut Gericht sei es zwar möglich, dass Ernst 2016 dem irakischen Flüchtling Ahmed I. ein Messer in den Rücken gestoßen hat, doch die Beweise würden für eine Verurteilung nicht ausreichen. Auch hier im Zweifel für den Angeklagten. Wütend hat Ahmed I. auf das Urteil reagiert und von Verrat gesprochen.
Ich denke, dass die Beweise ausreichen und auch ausreichen für eine Verurteilung.
Weil das ist 5 Jahre, das ist nicht gestern.
Die Familie Lübcke will nach einem emotionalen Prozesstag erstmal zur Ruhe kommen und dann entscheiden, ob sie vor den Bundesgerichtshof ziehen wird.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.